Ja, Vater, wir danken dir, dass wir in deinem Namen, im Namen deines Sohnes auch zusammenkommen dürfen, unter deinem Wort, geleitet durch deinen Geist, und dass du gegenwärtig bist und dass du selbst der Redende, der Belehrende sein willst in unserer Mitte. Und so wollen wir dir diesen Tag bewusst übergeben. Du bist der Herr. Du sollst ihn prägen, du sollst ihn bestimmen, du sollst zum Zug kommen. Wir wollen auf dich hören. Und wir danken dir auch für unseren Bruder, den du als Werkzeug in deiner Hand benutzen willst, um dein Wort zu sagen, dein Wort auszurichten, dein Evangelium über deinen Sohn. Und wir danken dir, dass du diese Arbeit und diese Mühe der Liebe auf dich nimmst, um uns weiterzubringen, zu orientieren, zu korrigieren, wo es sein muss, und dass du uns liebst und auch aus dieser Liebe heraus Lebenszuflüsse gibst. Danke, dass wir frei und unverboten uns versammeln dürfen. Danke für die Gemeinschaft. Danke für deine Treue und deine Freundlichkeit, auch an diesem Tag. Nun nimm alles in deine Hände. Segne und begegne uns, wie es dir gefällt. Du Herzenskenner weißt, was jeder braucht. Du weißt, wo du die Treffer setzen musst, und du willst und wirst sie setzen. Schenk, dass wir hören und sehen mit den Ohren und mit den Augen des Geistes. Amen.
So, jetzt bin ich dran, wünsche einen schönen guten Morgen. Und bin gespannt auf diesen Tag miteinander. Vorgestellt worden bin ich ja schon, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass in meinem Leben Gott sehr spannende Dinge auch gewirkt und geschenkt hat. Ich komme ja so aus ganz ärmlichen Verhältnissen, und ein früherer, wenig einfühlsamer Pädagoge hat zu meinem Leben einmal gesagt, ich habe mir aus dem sozialen Kohlenkübel geholt, so wie man Dreck von der Straße abkratzt, meinetwegen. Der Humor Gottes war es, dass ich die allermeiste Zeit meines Lebens in Schlössern und auf Burgen verbracht habe. Selbst das Kinderheim, wo ich gewesen bin, war Schloss Leonstein. Dann kam Schloss Klaus, und zusammen mit der Burg Klaus und meinen Lebensabend darf ich jetzt auf Burg Sternberg verbringen. Das ist so der Familiensitz von meiner Frau. Die ist adelig von Hippel, ich auch, ich bin von zu Hause, und als Ausgleich habe ich meine Frau dann beim Heiraten zur Schnecke gemacht. So, das ist das Wesentlichste über mich, was zu sagen gibt. Ich schicke noch voraus die PowerPoints, diese Folien und auch Manuskripte werde ich verfügbar machen. Das gebe ich gerne raus. Da bastle ich dann anschließend heute noch einen Stick zusammen, und das geht dann an die Frau Seele, heißt die. Und Sela, und die wird das irgendwie dann dafür sorgen, dass man das verteilt bekommt. Es ist. Also Material kommt, und ich sage auch immer meine persönliche Einschränkung dazu. Nicht alles, was drin steht, habe ich gesagt, und nicht alles, was ich sage, steht dann drin. Aber es muss auch noch ein bisschen Freiheit für den Geist sein und dass man nicht so ganz festgelegt ist. Shavuot, vielleicht noch ein paar Takte zu Rosh Hashanah und Sukkot, das wird uns heute beschäftigen. Und ich mache einige einführende Anmerkungen. Es geht in der Schrift sehr viel um die Zeit, es geht um den Raum und es geht um die Dinge. Denn Gott ist kein Chaot. Er hat zum Verstehen des Glaubens drei Koordinatensysteme gegeben. Wenn man so möchte, die erste Erlebnispädagogik, und das alles haben wir von Israel. Und in diesen Koordinatensystemen ist uns der Ratschluss Gottes verkündigt, wie Paulus in der Apostelgeschichte 20, 20 und 27 gesagt, ich habe euch nichts vorenthalten, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und dieser Ratschluss, der ist zunächst einmal an Israel übergeben gewesen und da haben wir diese drei Systeme, wenn man so möchte. Ganz grundsätzlich wissen wir, Gottes Offenbarung und seine Geschichte mit dem Menschen spielt sich in Zeit und Raum ab. Das ist kein gestaltloser Idealismus, sondern das tritt ein in die Geschichte, kommt ins Fleisch, wird Gestalt in mannigfacher Form und da haben wir dann zunächst einmal die Landschaft und die Botschaft. Immer wenn wir nach Israel fahren, dann machen wir auch, oder haben wir gemacht, Andachten an den bestimmten Orten zu dem Thema, was hat denn Gott an diesem Ort getan, gemacht, was hat er da gesagt und gewirkt. Und Ort und Wort, das soll sich verbinden. Wir haben eine geistliche Geografie, wenn man so möchte. Eine geistliche Wegkarte, die geht von Ägypten aus, im Buch Exodus, geht durchs Meer, Mara und Elim, Raphidim, Massa und Meriba, Hazeroth, Lustgräber, Sinai, Kadesh, Barnea, Jordan und das Land. Das sind so diese Stationen zum Beispiel, wo Gott ganz bestimmte Dinge sagt und setzt. Und wir gehen an Orte nicht deswegen hin, weil das so Kraftorte wären, so magische Orte. Das ist nicht der Punkt, sondern wir gehen an diese Orte, weil sie uns daran erinnern, was Gott hier tat, was er hier gesagt hat, was er gewirkt hat, wie die Begegnung mit ihm gelaufen ist. Also das wäre das eine Koordinatensystem, eine geistliche Geografie. Ein ganzer Heilsweg, der uns im Buch Exodus beschrieben wird. Und Exodus heißt ja auch vom griechischen Exodos, der Weg heraus. Ein zweites Koordinatensystem, das ist der Festkalender Israels. Die Zeit. Und das sind die ersten beiden, in die Gott unser Leben mit ihm gestellt hat. Und dann gibt es noch ein drittes Koordinatensystem, die Dinge. Da wären zu nennen die Stiftshütte und der Tempel. All die Dinge, die bei häuslichen Feiern, beim Sabbat oder Chanukka eine Rolle spielen, Verwendenfindung und geistliche Wahrheiten ausdrücken. Also der Raum, die Zeit und die Dinge. Von Gott gibt es zunächst eine Anweisung zu feiern. 2. Mose 23, 14. Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. 2. Mose 23, 17 und 34, die Verse 23 bis 24. Dreimal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist unter dir. Und es wird auch dazu gesagt, niemand soll dein Land begehren, während du dreimal im Jahr hinaufgehst, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Also drei Hauptfeste werden hier angekündigt und Gott verspricht auch seinen Schutz. Das Land bleibt unangetastet. In 5. Mose 14, die Verse 22 bis 26, da wird uns sogar erzählt, dass wir Urlaub kriegen und zusätzlich Urlaubsgeld. Was manche überraschen dürfte, ein Teil des Zehnten, der ging nicht nur an die Leviten, sondern ein Teil des Zehnten sollte beiseite gelegt werden für die Feste des Herrn, dass man etwas hatte, dass man feiern gehen konnte. Entweder machte man es zu Geld, um dann dort zu feiern. Und der Grundtenor war immer, ihr sollt fröhlich sein vor mir. Also Gott ist genial. Lange vor der Gewerkschaft gibt es schon Urlaubszeit und Urlaubsgeld. Dreimal im Jahr alles liegen und stehen lassen und aufbrechen zu einem dieser Wallfahrtsfeste. Und wenn man alles zusammenrechnet, drei Wochen die Feste und dann die jeweilige Anreise hin und zurück und dann der Stau bei Bethlehem oder wie auch immer, ne, dann kommt man schon auf 5 Wochen Urlaub. Plus Gott sagt, und wenn du ordentlich wirtschaftest, legst du das zur Seite und dann hast du die Penunze, um mir ein Fest zu feiern. Ohne moralischen Anklang, es gibt keinen Grund, nicht dreimal im Jahr auf eine Freizeit zu gehen. Das Geld ist da. Wir brauchen diese Zeiten. Zeiten, wo wir aussteigen. Das Leben ist so verrückt, so fordernd, damals schon und heute. Wir müssen wieder ausgerichtet werden und wir müssen einmal aus allem herauskommen, um wieder vor Gott aufs Neue anzukommen. Das ist der Sinn dieser Zeiten. Also die Festzeiten und die Feierzeiten, auch hier auf der La Höhe oder auf Schloss Klaus, hat im Grunde ganz schöne, tiefe biblische Wurzeln und einen ganz tiefen Grund. Wir brauchen das. Wir müssen mal raus. Wir müssen auch die Kinder mal irgendwann abgeben können, dass jemand anderes sich mit den Belgern beschäftigt und wir, Entschuldigung, und wir in Ruhe da am gedeckten Tisch sitzen und dann danach auch in die Bibelarbeit gehen. Zweites bei dieser Einführung, Bedeutung des Feierns. Diese Feste Israels sind beständige Einrichtungen, um die Wahrheit des umfassenden Heils im Bewusstsein und in den Herzen zu verankern. Es sind Heilsmittel, allerdings nicht in dem Sinn, dass sie das Heil vermitteln, indem man sie feiert. Das wäre Sakramentalismus. Sondern sie sind Heilsmittel in dem Sinn, dass durch sie oder in ihnen das Heil in seinen ganz verschiedenen Aspekten, Dimensionen, Elementen verstanden werden kann. Heilsmittel also in dem Sinn als Vermittler des Verstehens. Und jedes Fest bietet dann auch Gelegenheit, dieses Heil zu erneuern, zu bekräftigen, es als jetzt und so als gültig für mich anzunehmen. Und fest natürlich, weil alles, was Gott zum Heil gewirkt hat, Grund ist zur Freude und Anlass zu feiern. Und die Juden sind Weltmeister darin, wenn es darum geht, gestaltete Freude zu feiern. Also man kommt nicht zusammen, überlässt es dem Zufall, sondern alles ist durchdacht, alles hat Gestalt, alles hat Plan, alles ist wunderschön geformt. Es ist gestaltete Freude. Geistige Geografie werden wir heute natürlich nicht verhandeln, aber wir werden uns etwas anschauen über den Festkalender Israels und den Heilsweg. Und da, übrigens bei diesen Festen und Daten, da gibt es bei manchen jüdischen Gruppierungen Abweichungen um einen Tag, da futzeln wir jetzt nicht dran rum, das bringt auch nichts. Es gibt zwei große Zyklen, in denen Israel feiert. Das eine ist der Frühjahrszyklus. Da gibt es 5 Sabbate, zunächst der Vorbereitung auf Passa. Dann das Passalam selbst am 14. Nisan. Jesus stirbt als Passalam am 14. Nisan. Übrigens, manchmal wird dieser Nisan auch Abib genannt. Abib scheint der Name im altkananitischen Kalender gewesen zu sein. Nisan, der hebräische Name. Dann, ganz wichtig, nach Passa beginnt das Fest der ungesäuerten Brote, Matzot, vom 15. bis zum 22. Nisan. Wird übrigens sehr oft unterschlagen, fast ausgeblendet. Dabei steht sogar in meiner Lutherbibel drinnen, als der Tag kam, wo man das Fest der ungesäuerten Brote feiern sollte. Und es ist entscheidend, das nicht zu vergessen. Es wird uns immer wieder begegnen heute auch. Passa ist das Ereignis einer Nacht. Das ist der Tod des Lammes, Tod Jesu, das abgewendete Gericht. Und von da an leben von einem ungesäuerten Brot. 7 Tage lang, jeden Tag der Woche heißt das. Unvermischt, so wie Christus in uns das Brot des Lebens ist, unvermischt. Und zu einem anderen, neuen Leben führt. Dann kommt das Fest oder der beginnt Erstfrucht, das Omer-Zählen. Das beginnt mit dem 3. Tag. Das ist dann auch der Tag der Auferstehung Jesu. Omer bedeutet zweierlei. Es ist eine Opfergabe und es ist eine Opfergarbe. Einerseits werden da die Garben des ersten Getreides, Gerste, dargebracht und sie werden als Opfergabe gebracht. Das erste Getreide, die Gerste, als Gabe und Garbe vor Gott dargebracht, genauso wie Christus, der Erstling ist aus den Toten. Und dann wird von diesem Tag an, wo man diese erste Garbe bringt, 50 Tage gezählt. Man nennt das auch das Omer-Zählen. Und dieses Omer-Zählen verbindet Pessach mit Pfingsten. Ich sage noch mehr dazu, aber dass man das einmal im Überblick so ein bisschen hat. Und dann kommt das Wochenfest. Pfingsten ist das Wochenfest, Shavuot, die Wochen. Da gibt es dann die Ordnung der Gebote. Da wird das Volk in den Bund mit Gott genommen. Findet am 6. bis 7. Sivan statt, im Mai circa. Dann kommt die lange Zeit des Sommers, Einbringen verschiedenster Ernten und auch das Darbringen jeweils dieser Erstlinge aus den verschiedensten Ernten. Das ist der Frühjahrszyklus. Und dann gibt es nach dem Sommer den Herbstzyklus. Und der beginnt mit Rosh Hashanah, dem Haupt des Jahres, Tag des Posaunenblasens, jüdisches Neujahr am 1. bis 2. Tischri im September wird es gefeiert. 1. 2. Tischri, das ist, wenn man dem kultischen Kalender folgt. Die Mishnah legt diesen Tag nach dem babylonischen Kalender als Neujahrstag fest. Nur damit man ungefähr weiß, wo das so ein bisschen herkommt. Diesem Tag des Posaunenblasens folgen 10 Bußtage. Sehr ernste Tage in Israel. Wer mal dort war um diese Zeit, der weiß, es ist gerade in Städten wie Sfat, also Safed und so, da nimmt man das sehr ernst und da sind die Männer ganz viel in der Synagoge, Bußtage. Ich werde die Bedeutung noch ein bisschen erklären. Die schließen dann allerdings ab mit dem Yom Kippur. Am 10. Tischri ist der große Versöhnungstag. Und dann 15. bis 22. Tischri, September. Die Festtermine wandern natürlich gemäß dem Mondkalender von damals. Da ist dann Sukkot, das Laubhüttenfest. Sukkot ist ebenfalls eine Pluralform von Sukka, die Hütte, und Sukkot ist das Laubhüttenfest. Der letzte oder das Ende dieses Fests ist Simchat Torah, Fest der Torahfreude. 23. Tischri. Und das ist zugleich der Beginn des neuen Torah-Lesezyklus mit 1. Mose 1 und etliche Kapitel. In der Synagoge liest man einmal im Jahr durch die ganze Torah hindurch. Dazu gibt es dann Prophetenlesungen, die Haftarah. Jedes Jahr kommt man einmal von der Torah-Lesung durch die ganze Schrift hindurch. Die Zeit danach wurde wieder zur Vorgeschichte für Passa. Und dann gibt es im Dezember noch ein interessantes Fest, das nicht in die drei Hauptfeste aufgenommen wurde. Chanukka, Fest der Tempelweihe, 25. Kislev bis 2. Tevet im Dezember. Das Fest, das von ganz vielen Bezügen her am allermeisten an Weihnachten erinnert, das die meisten Hintergründe zu Weihnachten liefert. Wir feiern ja nicht den Geburtstag Jesu, sondern wir feiern seine Geburt. Und wann die Geburt genau war, weiß keiner, als die Christen allerdings gefragt wurden, ja, wann ist denn da so die Geburt eures Erlösers? Da haben sie 2 und 2 zusammengezählt und haben Chanukka angegeben und sagen, um die Zeit ist er geboren, denn dieses Fest, auch ein Lichterfest, hat ganz, ganz viele Bezüge zu Christus und seiner Geburt. Aber das nur am Rande. Wenn man es schematisch darstellt, ist es einfach zu sehen, dieser Frühjahrszyklus, dann die Erntezeit der Frucht und dann Neujahrstag, Yom Kippur. Und gleichzeitig darf man dazu sagen, in diesen Festen bildet sich auch unsere geistliche Lebenszeit ab. Wir haben eine Vorbereitungszeit, wo Gott die Weichen stellt. Dann haben wir unser Passa, wo wir das Opfer, das Lamm haben. Dann Leben lernen von einem neuen Brot. Dann der Erstling aus den Toten. Dann Pfingsten, hoffentlich persönliches Pfingsten. Und dann die Zeit des Fruchtbringens. Und dann geht es beim Leben auf die Zielgerade. Die Feste des Herbstzyklus beschäftigen sich am allermeisten auch mit dem Ausklingen des Lebens. Ich werde es noch einmal ansprechen, aber so, wenn es so auf die Zielgerade geht, dann erleben manche schon auch das Posaunenblasen. Ein schräger, schriller, scharfer Ton des Schofars, der einen noch einmal aufstört und aufweckt. Ja, am Ende des Lebens. Bilanz ziehen. Frage stellen. Was bleibt? Was war Makulatur? Was kann man nur in die Tonne treten? Wo Jesus sagt, das lässt du besser hier, das wird im Himmel nicht gebraucht. Dein Ferrari. Bußtage. Auch spannend. Und die Zusage der Versöhnung. Yom Kippur, es ist alles gut. Dass Jesus uns immer wieder einlädt, unser Leben anzuschauen, dieses Leben zu bewerten, bei diesem Leben darauf zu achten, was hat denn Qualität, was ist denn von Wert, was haben wir denn geschaffen, was hinterlassen wir denn, wo Jesus sagt, ja fein, das bringst du mit. Aber nicht die Verunsicherung, reicht es jetzt womöglich doch nicht? Nein, nein, sondern Yom Kippur. Der Shalom Gottes, der liegt auch über jedem Leben. Und man darf rausgehen aus diesem Leben in dem Wissen, es ist alles gut. Und dann Laubhüttenfest, natürlich das Fest, das man dann feiert, weil es den meisten Aufblick in den Himmel schenkt. Die Hütte soll ja aus Laub sein und im Laufe der Woche sollen die Blätter abfallen zunehmend, damit dann der Blick in das Himmelszelt frei wird. Also das Laub fällt ab. Es gibt ja auch ein paar Leute, bei denen das Laub auch da oben allmählich welk wird und abfällt. Und es hat einen einfachen Grund, gell? Also Schönheit braucht Platz. Darum kann sich das ausbreiten. Hintergründe zu Pfingsten, zu diesem Shavuot, zu diesem Wochenfest. Und hier ist der Text, einer der Einsetzungstexte für dieses Fest. 3. Mose 23, die Verse 15 bis 21. Danach sollt ihr zählen vom Tag nach dem Sabbat, da ihr die Garbe, Oma, ja, als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer von 2 Zehnteln feinstem Mehl, gesäuert, Achtung, gell, gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Und ihr sollt dazu bringen neben eurem Brot 7 einjährige Schafe ohne Fehler, einen jungen Stier und 2 Widder. Das soll des Herrn Brandopfer sein. mit ihren Speisopfern und Trankopfern als Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Dazu sollte opfern einen Ziegenbock zum Sündopfer und zwei einjährige Schafe zum Dankopfer. Und der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen, samt den Erstlingsbroten vor dem Herrn. Ich weiß, dass der Priester vor diesem Schawot wochenlang schon in der Muckibude herumgehangen hat, um das zu schwingen vor dem Herrn. Ich werde euch die Weizenbrote noch beschreiben, da brauchst du nämlich ein paar Muckis, um das wirklich vor Gott da hinzubringen. Das alles soll als Schwingopfer dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Nur vom Etymologischen her, der Vollständigkeit halber, unser deutsches Wort Pfingsten, Mittelhochdeutsch Pfingsten, geht zurück auf Pentecoste Hemera, 50 Tage oder der 50. Tag. Als Lehnwort ist es übernommen worden, daraus wird gotisch dann Pentecosten, also von Pentecoste, Pentecosten, Althochdeutsch Fimkustim, braucht ihr alles nicht auswendig lernen. Und in der althochdeutschen Lautverschiebung wird das P nun T und schließlich das mittelhochdeutsche Pfingsten, dem Oberdeutschen folgen dann Pinkoston und Niederdeutsch Pinkesten. Also so eine nette Etymologie, Grundgedanke dahinter, der 50. Tag und über verschiedene Verschleifungen wird daraus Pfingsten. 11 Namen gibt es für Pfingsten. Und die Fülle der Namen ist ein schöner Hinweis auf die überragende Bedeutung des Festes. Es gibt kein Fest unter den 7 Festen, das so viele Namen hat wie das Pfingstfest. Kein Fest trägt so viele Bezeichnungen. Wie gesagt, überragende Bedeutung. Und zugleich wird kaum ein Fest so sehr vergessen, vernachlässigt und übersehen. In vielen jungen Kirchen wurde das Fest wahrscheinlich durch das Versäumnis von Missionaren nicht einmal beheimatet. Viele Missionskirchen haben keine Ahnung von Pfingsten, die wissen nicht, was es ist. Es wird nicht einmal gefeiert. Weihnachten, ja. Fleischwerden Gottes, grandiose Geschichte. Ostern, auch. Meistens nur ein verlängerter Karfreitag. Auferstehung, Rehabilitation Jesu und so weiter. Aber Pfingsten, da ist oft blank. Da wissen sie nichts. Und ich habe nicht nur einen Pfarrer der evangelischen Kirche sagen hören, zu Pfingsten fällt mir nichts ein. Ja, dann machen wir halt irgend so einen Wandertag oder irgendetwas. Pfingsten ist ein vergessenes Fest in vielen Ecken, auch in unseren Landen. Und es ist zugleich ein unglaublich bedeutsames Fest und das zeigt sich, wie gesagt, an den Namen, die dieses Fest trägt. Müsst ihr jetzt nicht auswendig lernen, aber zum Beispiel ein Name ist Hakha Shavuot, Fest der Wochen. Shava, Hebräisch, das ist die Woche, Shavuot, das sind die Wochen, eben weil es 7 Wochen nach Pessach stattfindet. Yom HaBikurim, Tag der Erstlinge. Da wird auch gesagt, dass jetzt das Getreide da ist für die neuen Speisopfer. Speisopfer waren sehr beliebte Opfer. Opfer mit Weizenmehl zubereitet. Und mit dem neuen Weizenmehl dürfte erst nach der Darbringung der ersten beiden Brote irgendetwas bereitet werden. Speisopfer waren natürlich deshalb so beliebt, weil ein ganzer Teil des Opfers zurückging an die Familie, um damit zu feiern, nachdem sie einen Teil Gott dargebracht hatten. Hak HaKatzir, Fest der Ernte, Fest der Weizenernte, Erntedankfest für die Weizenernte, damit auch Beginn der Sommerernte, das Eröffnungsfest für die Einbringung aller anderen Erstfrüchte. Jetzt ein ganz wichtiger Name, Azeret wird es genannt. Beschlussfest. Schlussversammlung. Und gemeint ist da jetzt dieser 50. Tag vom Omerzählen. Die Zeit des Omerzählens ist abgeschlossen. Und das heißt, der krönende Abschluss von Pessach und der Auferstehung ist jetzt mit dem Pfingstfest gekommen. Da kann man sehr schön sehen, dass alles im Programm Gottes mit Tod und Auferstehung Jesus darauf hinzielt, dass Gott endlich den Heiligen Geist geben kann. Die Erfüllung für Jesus, weswegen er ans Kreuz ging, war nicht um seiner eigenen Auferstehung willen, sondern um deine Auferstehung willen. Deine Auferstehung ist mit dem Empfang des Heiligen Geistes geschehen. Dein Ostern ist eigentlich zu Pfingsten. Da kommt dieses neue Leben für dich. Und dieses neue Leben, Leben aus dem Geist, das endet wie bei Jesus zu Ostern nie mehr im Tod. Gilt auch für die Gemeinde. Am 50. Tag wird zu Pfingsten Ostern auch für die Kirche. Vorher gibt es gar keine Gemeinde. Da gab es einen Haufen Jünger, die mit Jesus durch die Lande gezogen sind, aber dass die Gemeinde entsteht, das beginnt zu Pfingsten und die Gemeinde gibt es wieder nicht ohne den Heiligen Geist. Und so ist der Höhepunkt, die Krönung von allem, was Jesus getan hat, gelitten hat, wozu er auch auferstanden ist. Pfingsten. Er ist gestorben, auferstanden, um in dir zu leben, um die Mitte, um das Leben der Gemeinde zu sein. Das ist eine schöne Sache, nicht? Wir haben Weihnachten, das ist so ein Fest, das haben wir immer noch so irgendwie ein bisschen intus alle, auch in der Welt. Gut, leichter Schatten fällt drauf, dass uns Coca-Cola mit Santa Claus das auch noch vermisst hat. Aber das wird noch sehr viel gefeiert. Karfreitag bei den Evangelischen, der höchste Feiertag. So wirkt dann auch manches. Ein lebenslanger Volkstrauertag. Bei den Katholiken ist Ostern der höchste Feiertag, Tag der Auferstehung. Den Vogel abgeschossen haben, es tut mir leid, die Pfingstler. Denn Pfingsten kommen die Dinge ans Ziel. Pfingsten vollendet sich das Heil. Pfingsten kommt das Leben, das Gott immer und die ganze Zeit geben wollte. Pfingsten schließt Pessach erst ab. Es ist das Beschlussfest, Azareth. Und dann ganz schöner, langer, spannender Titel. Yom HaKashavot HaZezeman Matan Toratenu. Ich habe die halbe Nacht geübt, dass ich das ohne Stottern rauskriege. Tag des Wochenfestes, ja, und Zeit der Gabe unserer Tora. Ein sehr langer Name, der erst später dazu kam. Manchmal kürzt man es auch ab und sagt einfach Matan Tora. Zeit der Gabe unserer Tora. Und das hat Israel jahrhundertelang eigentlich übersehen. Erst als der Tempel zerstört war, hat Israel entdeckt, dass das Pfingstfest von ihnen schon einmal gefeiert worden war, und zwar ganz am Anfang der Volkswerdung. Und dass die größte Gabe des Pfingstfestes die zwei Tafeln der Gebote waren. Die Gabe der Gebote. Gabe der Tora. Und jetzt wurde diese Gabe der zwei Tafeln der Gebote zum Anlass der besonderen Freude vom Pfingsten. Exil, kein Tempel mehr, kein Altar, keine Möglichkeit, etwas vor Gott darzubringen. Und da wird dann der Empfang der Gebote zum eigentlichen Zentrum des Pfingstfestes. Das eigentliche Geschenk von Pfingsten im Heiligen Geist ist dann auch die Gabe der Gebote, das werden wir noch sehen. Also so zwei ganz wichtige Titel, Beschlussfest, Pessach ist erst mit Pfingsten komplett und Pfingsten ist die Gabe der Tora. Sefirat HaOmer, Zeit des Omer-Zählens, das wird in den Familien in Israel auch in verschiedenster Art auch gefeiert, fast so eine Art Familiensport. Da gibt es in diesen 50 Tagen, die man da zählt, dann den 33. Tag, der ist noch einmal ganz besonders wichtig. Das Pessach ist lange genug zurück, Pfingsten ist noch nicht ganz da. Der 33. Tag des Omer-Zählens, das ist hauptsächlich der Tag, an dem geheiratet wurde. Das ist der beliebteste Hochzeitstag. Und es wäre nicht Judentum, wenn die 33 nicht auch eine besondere Bedeutung hat, nämlich zweimal die 3. Die 3 steht für den Lebenstag der Schöpfung. Der dritte Tag in der Schöpfungsgeschichte ist der große gesegnete Tag, weil in der Schöpfungsgeschichte am dritten Tag zweimal gesagt wird, er sah, dass es gut war. Darum heiratet man gern auch an so einem dritten Tag, zweimal die 3. Und es ist der dritte Tag, an dem auf der Erde das Leben zum ersten Mal auftaucht. Fest des Gelübdes wird es genannt. Dieses Schwöte kann nämlich auch Gelübde heißen, abhängig von den Vokalen, die man einliest, oder Wochen. Es kann Shavuot heißen oder es kann eben Gelübde bedeuten. Auch wieder ein Name, der später hinzukam, weil man, wie gesagt, entdeckt hat, dass die Kernbuchstaben im Begriff Shavuot, Shin, W und T auch Gelübde heißen können. Konsonanten sind gleich, Vokale unterschiedlich. Am Sinai hat das Volk in Vorbereitung auf den 50. Tag Gott ein Ja-Wort gegeben. Und Gott hat dem Volk Israel das Ja-Wort gegeben. Da haben sich die zwei durch ein Ja-Wort einander gelobt, miteinander verlobt. So ist Pfingsten auch das Verlobungsfest, der Verlobungstag, der Tag des Gelübdes. Und das ist deshalb so interessant, weil der Verlobungstag in Israel schon eine an sich absolut bindende Angelegenheit ist. Auch wenn die Hochzeit noch nicht vollzogen ist, der Bund ist bereits geschlossen. Verlobungstag ist in Israel der Tag der gesetzlichen Trauung. Das ist verbindlich, auch wenn der Vollzug erst später dazukommt. Israel wusste, wir sind verlobt mit Gott. Heimgeholt noch nicht. Aber ab dem Verlobungstag gehört die Braut fest zum Bräutigam, blieb im Haus ihrer Eltern, bis der Bräutigam sein Haus fertig hatte und danach holt er sie heim. Die Heimholung ist dann beim Laubhüttenfest. Die Verlobung ist am 50. Tag. Fest der ersten Liebe wird es ebenfalls genannt. Ganz tiefe Bedeutung. Ist nicht ganz klar, wo dieser Name genau herkommt, aber er beschreibt auf jeden Fall hervorragend, was gemeint ist. Kommt vielleicht aus dem Umfeld von Gelübde. Tag der Verlobung, Hochzeitstag. Es ist auch der Tag der Übergabe der Hochzeitsurkunde, die Ketubah im Hebräischen. Ketubah le Shavuot wird es auch genannt. Abläufe vom Sinai entsprechen ziemlich genau eigentlich einer Brautwerbung. Gott fragt Israel, ob es diese Verbindung möchte. Und dann, als Israel Ja sagt, wird dem Volk Israel die Hochzeitsverschreibung übergeben. Zu jeder Brautwerbung, Verlobung gehört eine Ketubah, eine Hochzeitsverschreibung, das Dokument der gegenseitigen Verpflichtung. Mündlich verkündigt, schriftlich vorgelegt, übergeben, noch einmal gelesen und dann unterzeichnet. Und eigentlich sind die 10 Gebote, die Ketuba, die Hochzeitsurkunde, nicht? Manche sagen ja, ist das jetzt das Hochzeitsgeschenk Gottes? Ist das seine Verpflichtung? Nicht ein paar Länder oder vielleicht ein paar Burgen und ein paar Schlösser? Keine ordentliche Mitgift? Nö, es ist einfacher. Die 10 Gebote sind die größte Gabe, die Gott überhaupt neben Christus dieser Welt gegeben hat. Wir werden es noch sehen. Die Ketuba, die Hochzeitsverschreibung, die Ordnungen der Liebe sind das, was diese Welt überhaupt noch in irgendeiner Weise am Laufen hält, warum nicht alles schon längst im Bach runtergegangen ist. Das ist gut, nicht Städte, Häuser, Schlösser, Schmuck und Aktien. Man findet diese Sachen übrigens in einer jüdischen Anthologie zu Shavuot und so weiter. 10 Gebote, Gottes Hochzeitsgelöbnis, Hochzeitsdokument, Ehevertrag. Fest, der erste Tag, wo die Liebe festgemacht wird. Pentekoste ist dann ganz einfach, wird es genannt, der 50. Tag, Fest des 50. Tages. Blumenfest wird es genannt in Persien, Rosenfest in Italien aus naheliegenden Gründen und dann gibt es noch einen Namen Fest der Besuche und der Geschenke. So, hier machen wir 10 Minuten Pause, ehe wir zum nächsten einsteigen. Noch eine Sache, die vielleicht ein bisschen technisch klingt, aber darf man sehen, das ist so eine der vielen Darstellungen, wie man sich die Feste, die als Wallfahrtsfeste, als Pilgerfeste hinauf zum Tempel und so weiter vorgestellt hat, das ist in Ordnung. Aber es gibt eine ganze Reihe von Lesungen zum Pfingstfest, ich nenne sie zumindest. Es werden die Anordnungen natürlich gelesen, 2. Mose 14 bis 2. Mose 23, 14 bis 17, 2. Mose 34, 18 bis 23, da wird das Fest angeordnet. Ebenfalls 3. Mose 23, wo es dann an Vers 16 bis 21 die Anordnung und besonders die Speisopfer geht, sehen wir gleich. 4. Mose 28, 36 bis 31, wieder die Anordnung. 5. Mose 6, 16, 9 bis 12 und 6, 1 bis 11 als Fest der Gebote. Dann das Gesetz über die Speisopfer noch einmal genauer in 3. Mose 2, 1 bis 16. Rezitation der 10 Gebote, ganz besonders betont. Und dann noch weitere Texte im Hintergrund, die da definitiv eine Rolle spielen. Das ist 2. Mose 19. Im ganzen Kapitel haben wir die Erscheinung Gottes vor seinem Volk, wo die Begegnung vorbereitet wird. Und in 2. Mose 19, da am Sinai, da ist aus einem brennenden Busch ein brennender Berg geworden. Und das Feuer im Busch, das der Mose sah, ist jetzt das Feuer auf dem Berg. Und das wird dann zum Feuer der Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte. Das Gleiche, was Salomo und Jesaja sahen. Das gleiche Feuer hat auch den Altar entzündet, auf dem die Opfer gebracht wurden. Pfingsten ist also das Fest der Herrlichkeit, das Fest des Feuers. Des Feuers Gottes, das Fest des Sturmwindes, das Fest der Machterweisungen. Das ist ein so ganz wichtiger Punkt, dass man den nicht übersieht. In Hesekiel 1,28 haben wir die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Thronwagen, Geräusche, Gerappel und Gerassel, Glanz, Macht, Pracht. Und in der Apostelgeschichte 2 kommen diese Dinge auch wieder zur Sprache. Und dann das Buch Ruth wird gelesen, das ist auch interessant, das ganze Buch Ruth. Ruth war eine Heidin, Moabiterin, das wissen wir, gehörte ursprünglich nicht zum Volk Gottes, ist im Grunde in einer ganz unmöglichen Situation, die Moabiter konnten gar nicht in den Bund kommen, weil sie Israel den Durchzug verwehrt hatten. Die waren disqualifiziert und Ruth kommt trotzdem. Ruth kommt, weil sie sich entscheidet für den Gott Israels. Sie will sich unter diesen Gott und sein Wort stellen und zu seinem Volk gehören. Und sie wird angenommen aus Gnaden, wird Stammmutter des Messias, die Urgroßmutter Davids. Ruth ist die erste Frucht Israels unter den Heiden. Sie schließt sich dem Volk an. Nicht? Da klingelt es natürlich sofort, wenn Pfingsten auch Missionsfest ist. Sie ist ein Musterbeispiel, eigentlich Vorbild und Vorbotin all der Völker, die eines Tages kommen werden und die dazugehören werden aus Gnade. Die Hingabe an den Gott Israels wird zum Vorbild für Israels Hingabe. Deswegen liest man Ruth auch. Eine Heidin wird zum Vorbild, das Israel eifersüchtig macht und auch so zu sein. Man wollte sein wie Ruth und Gott nimmt sie auf, macht sie zur Stammmutter des Hauses David, des großen Königs, und der Sohn wird eines Tages der Messias. Manche Synagogen haben sich das Vorbild Ruths zu Herzen genommen und machen zu Pfingsten eine Konfirmation für jüdische Jugendliche. Also keine Bar Mitzwa, das ist eine klare Sache, aber so eine Konfirmation für jüdische Jugendliche, für Burschen und Mädchen, damit sie ihre Hingabe an Gott festigen und bekräftigen können. Pfingsten wäre immer wieder auch so, also mir fällt schon eine Menge ein, was man Pfarrern sagen könnte, was man zu Pfingsten alles tun und machen kann. Dass man sich wieder zurückbringt zu Gott, dass man den Bund erneuert, dass man wieder eintritt und eine eidesstattliche Erklärung abgibt, man will mit diesem Gott jetzt weiterleben und entsprechend erwecklich kann man ja auch predigen. Ja, Himmelherrschaftszeiten, ist es denn wirklich so schwer? In Synagogen macht man das jedenfalls. Dann ist auch noch interessant, dass Ruth am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem kam, sammelt auf den Feldern des Boers das Getreide ein. Und alle Felder haben ja bis heute diesen unbeschnittenen Feldrand, den man das Getreide stehen lässt für die Armen. Dort durfte sie Getreide lesen. Und so kam sie am Anfang der Gerstenernte. Aber die Auslösung durch Boas und die Verlobung mit ihr ist am 50. Tag nach ihrer Ankunft. Da wurde sie die Braut, da wurde sie ausgelöst. Etwas zur Bedeutung von Shavuot. Einiges. Apostelgeschichte, da werden wir bei der Himmelfahrts-KB auch ein bisschen eintauchen. Kapitel 2, Vers 1, als der Pfingsttag gekommen war und sie alle an einem Ort beieinander waren, als der Pfingsttag erfüllt war. Und ich bin manchmal in auch einem theologischen Seminar und ich kann mir es dann nicht verkneifen zu fragen, was heißt denn das, als der Pfingsttag erfüllt war? Und schwäbisch klingt es, ja, weil Pfingsten ist. Jetzt bin ich schlauer. Die Lösung ist einfach. Gott tut nichts zufällig. Und passt auf, Pfingsten feiern wir nicht, weil da der Heilige Geist gekommen ist, sondern es ist genau umgekehrt. Der Heilige Geist kommt, weil ein Datum im Kalender erreicht ist. Eben Pfingsten, das Wochenfest. Ein Datum im Kalender ist erreicht. Und dieses Datum, und wir werden sehen, das macht dann diesen Tag auch so voll, so reichhaltig. Pfingsten ist die Erfüllung eines Datums im Zeitplan Gottes. Wie gesagt, Gott handelt nicht planlos, nicht willkürlich und er erfüllt alles, was er versprochen hat. Und da geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und dann erscheinen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Er setzt sich auf einen jeden von ihnen. Sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist, fingen an zu predigen. Ihr könnt euch das gar nicht dramatisch genug vorstellen. An diesem Tag, da bringt der Priester im Tempel um 9 Uhr dieses Schwingopfer, bringt die Brote dar, schwingt sie vor Gott als Zeichen der Darbringung, der Übereignung an Gott. Und plötzlich ein Brausen. Die Köpfe gehen nach oben. Man kann das Brausen deuten. Wie gesagt, wir kennen es von Hesekiel, wir kennen es von Sinai und so weiter. Und die Frage im Herzen so vieler: Kehrt jetzt die Herrlichkeit zurück? Das große Drama Israels um diese Zeit war ja, dass die Herrlichkeit den Tempel, das Allerheiligste, schon längst verlassen hatte und nie wieder eingezogen war. Das Allerheiligste war leer, es war keine Bundeslade drin, es war keine Lade drin, wo die Herrlichkeit Gottes zwischen den Cherubim ist. Es war nicht da. Doch, der Betrieb ging weiter, oh ja. Fußnote, Klammer auf, oberhochmoralisch. Viele Gemeinden, auch Werke. Die Herrlichkeit ist weg, aber wir machen trotzdem weiter. Der Betrieb wird weiter aufrechterhalten. Eigentlich müsste man den Laden dicht machen. Und Israel hat diese Not gehabt, ja, die Opfer, die Gottesdienste, hat die Tora gehabt und alles, aber keine Herrlichkeit da. Und jetzt das Brausen und die Frage, kommt die jetzt zurück? Und dann zieht dieses Brausen über den Tempel hinweg, Richtung Südwestecke von Jerusalem, denn da sitzen 120 Leute in einem Obergemach zusammen, weil sie dahin bestellt sind, weil sie da einberufen werden und da Zungen wie von Feuer, da der Wind des Geistes, den wir kennen, da setzt er sich auf einen jeden von ihnen. Ja, die Herrlichkeit ist zurückgekehrt, aber nicht in die Einrichtung des Tempels, sondern es gibt einen neuen Tempel von da an, dass Gott Wohnung nimmt, der Mensch wird zur Behausung Gottes, dass Gott einzieht beim Menschen und dass er da sich niederlässt und alles erfüllt und dann alles lebendig macht und dann fangen sie an zu predigen. Also als der Pfingsttag erfüllt war. Es gehören, und das sage ich der Vollständigkeit halber dazu, hat auch Bedeutung, mehrere Opfer zu diesem Tag. Das Fest, in dem sich dann das Alte im Neuen erfüllt, beim Laubhüttenfest, werden wir noch sehen, werden in der ganzen Woche insgesamt 70 Stiere als Opfer gebracht. 70 ist die Zahl der Völker aus Genesis 10, der Völkertafel. Mit der Heimkehr der Völker zu Gott rechnet man in dieser letzten Ernte. Und in der Opfergabe, in der Darbringung nahm man diese Heimkehr vorweg, soweit so klar. Wenn man alles zusammenzählt, was Pfingsten an Tieren geopfert wird, dann kommt man auf 24 Tiere. 2 × 12. 2 Brote. Jedes Brot steht für 12 Stämme und 12 Apostel. 12 Älteste aus den 12 Stämmen des Alten Bundes und 12 Älteste Apostel des Neuen Bundes. und auch 2x12, 24 Älteste. Auch im Buch der Offenbarung finden wir eine königliche Priesterschaft aus 24 Ältesten. Es gab 24 Priesterordnungen im Alten Testament, prophetisch darauf gedeutet, dass am Ende die Gemeinde des Alten und Neuen Bundes eine Gemeinde sein wird mit 24 Ältesten. Diese Priesterordnungen, die werden beschrieben in 1. Chronik 24, Vers 18. Also Opfer. Und wenn man danach fragt, was mit Opfer dann gemeint ist, manche fragen ja, muss man Gott denn durchfüttern, muss man ihn ernähren? Hat einen blutrünstigen Charakter? Na, Opfer heißt einfach etwas Gott darbringen, es Gott weihen, ihm zu eigen machen, ihm ins Eigentum übergeben, ihm überlassen. Es gehört jetzt ihm, wird ihm in die Hände gelegt. Es wird an ihn übergeben, abgegeben. Pfingsten ist das Fest, wo man sich an Gott abgibt. Und dann kann er machen damit, was er will. Es gehört ihm. Und bei ihm ist am besten aufgehoben, es wird alles gut, wenn man es in die Hände Gottes legt. Dass Tod und Sterben in der Opfersprache so oft eine Rolle spielen, deutet darauf hin, wirklich ein Ende zu machen, abzutreten, sich ganz aus der Hand zu geben. Allerdings auch da gute Nachricht, weil Gott ein guter Gott ist, kann dabei nur das Beste herauskommen. Mich an Gott abzugeben, heißt, mich in die Hände dessen zu legen, der am besten mit meinem Leben umgehen kann. Das ist nicht nur bitterer und dunkler Verzicht. Römer 12, 1 bis 2 ist von lebendigen Opfern die Rede. Ein fröhliches Paradoxon, wir haben uns an Gott abgegeben, aber er nimmt uns nicht das Leben, sondern er erfüllt unser Leben mit seinem Leben. Und dann sind wir da, wo wir hingehören, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Das sind diese Opfer auf der einen Seite. Alter, neuer Bund bindet sich in der 24 zusammen, Priesterschaft kommt zusammen und vor allem sich an Gott verschenken und abgeben. Eine nächste Bedeutung, Pfingsten ist Fest der Einheit. Also Fest der Gegenwart, der Herrlichkeit Gottes, Fest der Einheit. Zwei Weizenbrote werden Gott dargebracht. Es sind die Erstlinge der Weizenernte. Es handelt sich hier um das Speisopfer. Eines dieser Brote war jeweils 4 Handbreit breit, 7 Handbreit lang, eine hoch. Das ist ein ordentliches Teil. Das ist alles durch Handarbeit gewonnen, mit Sauerteig auch durchsetzt. Das wäre eine eigene Sache, wie der Weizen da zubereitet wird, wie man diese Brote zubereitet. Es sind auch ganz viele Parallelen drinnen. Und das wird Gott dargebracht, diese beiden Brote. Das heißt, zwei, die man unterscheiden kann, aber jetzt gemeinsam Gott darbringt. Zwei ist eine spannende Zahl. Es sind zwei Brote, weil Schöpfung und Erlösung zusammenkommen. Das heißt, das, was ihm von Schöpfung sowieso gehört, wird ihm in der Erlösung zurückgegeben. Dafür stehen übrigens auch die beiden Kerzen von Sabbat. Eine Kerze steht für die Schöpfung, für das Licht der Schöpfung, die andere steht für das Licht der Erlösung. Es sind zwei Brote, denn das Volk war so lange in zwei Teile geteilt gewesen. Getrenntes Volk, Juda und Israel, das auch Ephraim genannt wurde. Es waren zwei Brote, denn es wird sehr oft betont, das Volk und die Priesterschaft, die Laien und der Klerus, die aber alle miteinander immer wieder aufs Neue der Reinigung und der Hingabe bedürfen. Zwei Brote, Denn die Kirche hat einen jüdischen Ursprung und einen heidnischen Zweig. Zwei Brote, das ist immer ich und der andere, ich und du. Zwei Brote, denn Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und schuf ihn als Mann und schuf ihn als Frau. Und beide stehen als Einheit vor Gott, auch wenn sie unterschieden sind. Es sind zwei Brote, weil Gott sich immer wieder durch zwei Zeugen bezeugt. Ein Zeuge ist kein Zeuge. Und Gott gab am Sinai die zwei Tafeln der Gebote. Zwei Tafeln regeln das Verhältnis Gott-Mensch, Mensch-Mitmensch. Und es sind zwei Brote, weil Gott der Welt durch uns immer mit beiden Händen Christi dient. Und die eine Hand reicht das Brot für den Leib dar, die andere die Speise für die Seele. Fest der Einheit, Fest der Hingabe. Und beim Speisopfer, bei diesen beiden Weizenbrote, ist jetzt interessant, es war das einzige Opfer, das auch Sauerteig enthielt. Der neue Leib ist immer noch eine ausgesprochen durchmischte Angelegenheit. Da ist immer noch Schwäche und Scheitern, Sünde und Versagen. Es wird uns nie vollkommen geben in dieser Welt. Es ist immer Sauerteig dabei. Von jemandem habe ich gehört, dass es wahrscheinlich der Hauptgrund ist, dass wir auf diese Art und Weise erträglich und verdaulich sind. Sauerteig macht das Brot ja auch sehr schmackhaft. Ich habe einmal in Israel, bin ich zu Pessach gewesen auf einer Erkundung und da habe ich dann ungesäuertes Brot gegessen, diese Matzen. Nach 3 Tagen war ich heilfroh, dass ich aufbrechen konnte Richtung Jordanien und da dann ordentliches Fladenbrot gehabt habe. Die Matzen, das ungesäuerte Brot, hat eine ganz tiefe Bedeutung. Aber das Speiseopfer, das ist ein durchsäuertes Brot. Und der Sauerteig macht es genießbar. Und es hat auch den Sinn, dass wir für die Welt genießbar werden. Stell dir mal vor, wir wären alle wirklich schon perfekt. Dann würde sich überhaupt nicht mehr zu uns herantrauen. Okay, lasst es, wenn ihr nicht wollt. Nehmt die Lektion mit, wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht sündlos. Und wir brauchen einander nichts vorzumachen. Und was uns erträglich macht, das ist das Eingeständnis unserer Schwäche. Und die Demut haben und zugeben, ich bin genauso schwach wie du, kannst du mir helfen? Es wird immer unerträglich, wenn wir versuchen, ohne Sauerteig zu sein, so tun, als wären wir es, obwohl wir es eben nicht sind. Wir sind nicht das ungesäuerte Brot, das ist immer nur Christus. Wir sind mit Beigeschmack. Wir haben Beimischungen. Jesus macht uns anders. Und so ist für mich immer wieder ausgesprochen wichtig, wir müssen lernen, eben weil wir so eine durchmischte, durchsäuerte Sache sind, nicht eindeutig sind, noch gespalten sind, Geist und Fleisch und, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, müssen wir lernen, unbedingt ein entspanntes Verhältnis zur Sünde zu bekommen. Mir ist der Satz einmal beim Frühstücken rausgerutscht. Wir haben über was geredet und plötzlich war der Satz da. Agnes fällt fast die Kaffeetasse aus der Hand. Was? Entspanntes Verhältnis zur Sünde? Ich sage ja. Lernen damit umzugehen, dass Sünde passiert. Sünde happens. Und davon geht die Welt nicht unter. Sünde kommt vor. Und warum tun wir immer so, als wäre es das Riesending? Doch, nicht drin leben, es bekennen, verändern lassen, wandeln in der Herrlichkeit und Heiligkeit des Herrn. Kannst alles bei mir, da rennst du offene Türen ein. Aber wissen, dass auch wenn der andere gefallen ist, er kann wieder auf die Beine gestellt werden. und ihm wird vergeben. Und das schließt dann auch die Rehabilitation ein. Für mich geht es hier diesen einen Schritt weiter. Dass wir lernen, Menschen umkleidet sehen mit Christus und eben nicht anders. Ich weiß, dass ihm nur widerfährt, was mir auch passiert. Also was regen wir uns so auf? Und es gibt ja so eine Fasziniertheit von der Sünde. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass ich darauf hinstarre, wie das Kaninchen auf die Schlange und gelähmt bin. Es gibt diese ungute Faszination von der Sünde, die dann auch immer wieder so oft besprochen wird. Und ja, ich bin dagegen, in jeder Form und jeder Gestalt. Da rennt man auch bei mir offene Türen ein und ich kann auch kräftig vom Leder ziehen, wenn es sein muss zum Thema. Aber wir dürfen nicht hängen bleiben da. Bei uns nicht und beim anderen nicht. Sondern wir kriegen Vergebung und Vergebung schließt ein, wir werden und sind und bleiben rehabilitiert. Und der andere ist trotz seiner Schwäche, mit seinem Schatten, mit seinem Schaden, ist der andere immer auch jemand, der ist umkleidet mit Christus. Hat Christus angezogen, trägt Christus in seinem Leib. Und wir dürfen ihn sehen, mit Christus umkleidet, in Christus sehen und nicht einfach nur immer in seiner Schuld. Jeder von uns trägt die Makellosigkeit Jesu an sich und so dürfen wir einander auch begegnen. Ich weiß, wir haben ein Manko dazu. Und das Manko ist bei uns ganz schlicht unser Gedächtnis. Während Gott vergibt und der Sünde nicht mehr gedenkt, weil es versenkt ist in die Tiefen des Meeres, spielt uns das Gedächtnis immer wieder einen Streich. Wir erinnern uns zu gut, wie es war und was das war und wer das war. Bin nicht, weil ich was Besonderes bin. Ich bin der Christus sehr dankbar, dass wenn jemand zu mir auch kommt zum Gespräch, ich danach die Sachen relativ schnell wieder vergesse. Und wenn da jemand zu mir kommt nach einem Jahr und sagt, weißt du noch? Sage ich, nee, weiß ich nicht. Du musst mir auf die Sprünge helfen. Es ist gut zu vergessen, dass das Alte uns nicht bestimmt, dass dieses Alte vorbei ist und dass wir umkleidet sind mit Christus. Aber wir sind eine vermischte Angelegenheit, bleiben eine vermischte Angelegenheit. Nächste Bedeutung des Festes, Fest der ersten Liebe. Am Sinai nimmt Gott Israel zur Braut. Und da macht er einen Bund und er bringt ein Dokument mit, haben wir schon gehört, die Ketubah, als Hochzeitsverschreibung diese Gebote, soweit ist klar. Im Alten Testament sind immer wieder Texte, die ganz stark auf dieses Brautsein hinweisen. Auf diese erste Liebe. Jeremia 2, Vers 2. So spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit. Wie du mir folgtest in der Wüste, in dem Land, da man nichts sieht. Der schaut fast nostalgisch verklärt zurück. Was war das für eine schöne Zeit, diese erste Zeit miteinander, du meine Braut. Vers 32 im gleichen Kapitel sagt, vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Schleier. Mein Volk vergisst mich seit endlos langer Zeit. Und du findest Wege, dir Liebhaber zu suchen. Und du hast dir angewöhnt, auf bösen Wegen zu wandeln. Umschlag wieder, Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Übrigens auch das, was ich vorher gesagt habe, zur Rehabilitation. Gott sieht uns umkleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wir tragen die Gerechtigkeit Jesu an uns. Wir stehen vor ihm nicht beschmutzt als Dreckspatzen da. Mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Kopfschmuck geziert, wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Und Jesaja 62, Vers 5 hat es so schön drinnen: Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Und dann wieder der Umschlag. Es ist kalt warm. Das ist ein einziges Drama, diese Brautgeschichte im Alten Testament bei den Propheten. Jesaja 1, Vers 21. Wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist und das herzzerreißendste Kapitel überhaupt zum Thema fast ist? Hesekiel 16, lest euch das bitte selber durch. Ähnlich dann Hosea 2. Im Neuen Testament wird dann klar, dass die Gemeinde Braut Jesu ist. Und so ist Pfingsten auch Fest der ersten Liebe. Das Fest, wo er uns angenommen hat, wo er uns zur Braut gemacht hat. Dieses Fest der ersten Liebe. 1. Johannes 4, 19, Offenbarung 2, Vers 4 sind so Hinweise. Und ich zeige es noch ein bisschen genauer an. Bei erster Liebe, da werden manche Leute ja so ein bisschen nervös. Ne? Muss ich jetzt da flattern und zappeln und Schmetterlinge im Bauch haben und so aufgeregt durch die Gegend hüpfen vor lauter Freude über die Bekehrung und das Heil und so. Ne? Ich sage dir, es ist anstrengend, kann ich dir gleich sagen. Also keiner kann den Status der Flitterwochen ein Leben lang durchhalten, gell? Falls ihr euch noch daran erinnert. Erste Liebe, ist das das Feuer, die Freude, die Faszination, die Hingerissenheit und die Begeisterung des Anfangs, dieses brennende Herz? Ja, sicher, irgendwie schon. Aber irgendwann müssen wir auch mit Normaltemperatur unterwegs sein. Wir werden sonst ein nervous wreck. Nein, erste Liebe hat eine andere Bedeutung. Und die einzige Definition, die ich wirklich gefunden habe, die gut genug ist: Es gibt einen einzigen Grund für erste Liebe. Und der besteht darin, Gott hat uns zuerst geliebt. Und wir lesen das auf eine ganz schöne Weise in 1. Johannes 4, 19. Lasst uns lieben, oh ja, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das ist nichts anderes als diese unglaubliche Sache, dass uns gesagt wird, bei ihm hat das Lieben angefangen. Er ist auf mich zugelaufen, er ist mir entgegengekommen, er ist mir in den Weg getreten, er wollte nicht, dass ich an ihm vorbeilaufe. Israel hat es von Gott schon so auf diese unglaublich schöne Weise erfahren, in 5. Mose, die Verse 7 und 8 im Kapitel 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern und das Schwierigste, steht nicht da, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand. Das ist erste Liebe. Und Jeremia 2,2, die Brautzeit. Oder Römer 5, die Verse 5 und die folgenden. Dieses unglaubliche Moment drinnen, dass Gott sagt, als ich dich da angenommen habe und dein Heil geschaffen habe und ans Kreuz gegangen bin, für dich gestorben bin. Du, das war eine Liebe, das hast nicht du in dem Sinn bei mir ausgelöst, denn an dir war nichts dran. Er geht in dem Text so ganz klar darauf ein, dass er sagt, der Paulus, da war dir doch schwach, Asthenes. So eine windverblasene Angelegenheit. Ne? Leute so schmal, die jeden zweiten Tag nur einen Schatten werfen. Figur wie eine eingetretene Wirtshaustür. Keine Heldengestalten, Herongebitte. Znirchtal ist fast nicht zu übersetzen. Nichtse. Ja, und ich habe euch geliebt, da wart ihr Feinde. Ihr habt die Faust gegen den Himmel geschüttelt und wolltet diesen Gott unbedingt loswerden. Asebes, gottlos. Und Zielverfehler, Hamartalus, Leute, die vom Ziel abgekommen waren und komplett in die falsche Richtung unterwegs waren. Leute, attraktiv war das nicht, beeindruckend war das nicht. An Größe war nichts da, so wie es in 5. Mose auch steht. Nein, da war nichts da. Aber die Liebe zu Gott, zu mir, die Liebe Gottes zu mir, die hat ihre Wurzeln nicht in meiner Attraktivität. Er liebt mich nicht, weil ich lieb bin. Er liebt mich, weil er sich für mich entschieden hat. Er liebt mich, weil er meine Bedürftigkeit sieht. Er liebt mich nicht wegen meiner Würdigkeit, sondern wegen meiner Bedürftigkeit. Liebt mich, weil er mich schuf und weil er die Finger nicht von mir lassen kann. Und bei aller Zerstörtheit sieht er in mir immer noch ein Geschöpf, das er lieben möchte. Und so hat die Liebe Gottes ihren Entschluss nicht in irgendwelchen Emotionen und Gefühlen. Es ist ein Entschluss aus seinem Herzen. Nicht abhängig von Attraktivität. Und es ist ein Entschluss, der Tat geworden ist. Auf Golgatha hat er es in Fels gemeißelt, Kreuz aufgerichtet. Schau dahin und du wirst immer wissen, was du mir wert bist. Du wirst immer wissen, was ich für dich bezahlt habe. Und so stellt die Liebe Gottes in meinem Leben auch nicht mehr einen Wert fest, sondern der Tod am Kreuz stellt meinen Wert her. Reformatoren haben von der Amor Crucis gesprochen, von dieser Liebe am Kreuz. Und diese Liebe, mit der er angefangen hat, mit der hört er auch nicht auf. Er ist den ersten Schritt zu mir gegangen, er geht auch noch den letzten mit mir und bleibt an meiner Seite. Nein, du musst nicht drauf rumspielen und das ausnutzen und billige Gnade leben. Finger weg davon. Aber Gott sagt, ich verlasse dich nicht. Und diese Liebe zu mir, unverständlich, unerschütterlich, unaufhörlich, endet nicht. Ist auch nicht abhängig davon, ob ich angepasst bin im guten Sinn, geistlich ausreichend sozialisiert. Wir denken ja so oft, wenn geistliche Dinge in unserem Leben funktionieren, das ist jetzt etwas wenigstens, was wir Gott bringen und deswegen liebt er uns. Manche Leute, die können Bibel lesen wie die Weltmeister. 1. Mose, 2. Mose, rums, rums. Rote Ohren, theologischer Eros bei Levitikus. Ah, das gibt schon was her, mein lieber Mann. Oder die denken, Gott liebt sie, weil sie beten können wie die Weltmeister. Oder Gott liebt mich, weil ich jetzt heilig lebe. Ich komme an allen vorbei, nichts rauchen, nichts trinken, nichts tanzen, keine unguten Filme mehr. Oder weil ich Vollmacht habe, Power. Zungenrede zum Frühstück, Totenerweckung zum Mittag und am Abend lassen wir rasch mal die Sonne stillstehen. Und weil ich Erfolg habe, weil Frucht da ist, nicht? Das ist oft so schön, da erlebt man wirklich, ein Kreis wächst von 3 Leuten wieder auf 13 und 23, aber wenn noch mehr kommen, müssen wir teilen. 33, wow. Und das ist alles gut und schön, nichts dran falsch, nur bau nicht drauf, setz nicht drauf, verlass dich nicht drauf, denn es kann ganz schnell in die Krise kommen. Das kann alles wegbrechen. Und manche haben vielleicht solche Lebensgeschichten. Und da interessiert dich an Bibel nicht einmal mehr Offenbarung 13 oder Daniel 7. Nicht schon wieder das Viech. Die im Jugendkreis sagen, Antichristus, Sex, geh nicht schon wieder Brüssel und das bist. Juckt keinen, dich nicht. Und beten, du kannst dich vielleicht gerade mal eine Minute konzentrieren und dann bleiben die Erhörungen aus und die Gebete gehen an die Decke und fallen dir wieder auf den Kopf. Und Reinheit, kein Fettnäpfchen wird ausgelassen, kennen wir, gell? Vollmacht? Du hast nicht einmal genügend Spiritual Power, um eine Büroklammer einen halben Millimeter von rechts nach links zu bewegen. Ja, und Frucht und Erfolg, von 33 geht es auf 23 runter. Ne? Ja, dann legen wir halt wieder zusammen, passt eh noch. Und dann 13, ja. Und dann noch 3, 4 Leute und dann tröstet man sich, wo 2 und 3 in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Oder man singt das wie in Norddeutschland, das in der nordelbischen Kirche, das liebste Kirchenlied, das ist liebste Jesus, wir sind 4. Nicht länger geliebt, doch. Und seine Liebe trägt in der Krise. Sie ist nie durch Attraktivität meinerseits ausgelöst worden und sie verschwindet auch nicht mit meiner Hässlichkeit. Er bleibt dabei, hat angefangen und bringt es zu einem guten Ende. Er ist die erste Liebe. Und wenn im Epheserbrief steht, dass dieser Gemeinde, da gesagt wird, sie hatten da ein Problem an der Stelle, dann ist genau das gemeint. Ihr habt die erste Liebe vergessen. Er hat uns zuerst geliebt. Und dann können wir lieben. Oh ja, Gott bekommt und behält den ersten Platz. Das ist gemeint. Und da schließt sich die Sache mit dem Brautmotiv zusammen. Kein Raum für andere Liebhaber. Gott ist die erste und einzige Liebe meines Lebens. Und das muss immer wieder neu entschieden werden. Nichts und niemand soll und darf ihm diesen ersten Platz streitig machen. Dazwischen treten. Sich an seine Stelle setzen, ihm vorgezogen werden. Aber dann, wieder von mir was gerne, die Freude, das Feuer, Faszination des Anfangs. Gemeinde davon sich entfernt, das ist immer eine Gemeinde in Gefahr. Und das Problem von Ephesus, nein, nicht so was Abgründiges wie Lust statt Liebe. Aber Leistung statt Liebe oder Liebe erleisten wollen. Und wenn das bei uns Boden gewinnen könnte, dass diese Liebe zu Gott tragfähig ist, unerschütterlich ist, unverständlich ist, unaufhörlich ist, niemals von uns abhängt und wir dürfen uns immer in sie hineinlegen und sagen, ja danke, und dann darfst du auch immer wieder zurückkommen. Wenn man längere Zeit in so einem Konferenzzentrum ist, wie hier oder auch Schloss Klaus, dann haben wir auch diese schönen Geschichten, wo Leute zurückgekommen sind, nach Zeiten der Abwege. Nicht? Die waren dann mal so 10, 15 Jahre von der Bildfläche verschwunden und dann tauchen sie wieder auf. Und dann versohlen wir ihnen nicht den Hintern, sondern dann sagen wir ihnen, dass sich das Entscheidende nie geändert hat. Seine Liebe für dich und sein Leben in dir. Da stellen wir die Leute wieder auf die Füße und das kennt man hier wahrscheinlich genauso. Ich möchte beten und dann abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du bei uns bist und bei uns bleibst. Dass du zuerst geliebt hast. Dass wir uns dir darbringen dürfen. Doch, du willst den ersten Platz in unserem Leben und das möchten wir auch immer wieder erneuern. Und wir möchten es auch sagen, dass wir dir gehören wollen. Und vielleicht hat der eine oder andere so seine private Konfirmation oder private Erneuerung. Weil Pfingsten dieses Fest ist, wo wir Braut geworden sind, Gemeinde geworden sind, Geliebte geworden sind und dein Geist nicht müde wird, das in uns immer wieder zu versichern und zu bezeugen. Dieser Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, damit uns die Liebe Gottes zusagt und bezeugt. Dafür danke ich dir. Amen.